Herzlich willkommen da, wo es weh tut, eurem Podcast zu den Themen Orthopädie und Physiotherapie. Wir sind Martha, Jörg und Simon und wir verhelfen in unserer Praxis, den Bewegungsgraden, unseren Patienten zu einem bewegten Leben. Weil dafür manchmal ungewöhnliche Wege und unbequeme Fragen notwendig sind, gibt es jetzt auch diesen Podcast. Hier legen wir den Finger in die Wunde und fragen uns, ist da, wo es weh tut, auch das Problem? Kommt mit auf Ursachenforschung.
Und plötzlich tut die Schulter weh. Nichts geht mehr. Wie eingefroren. Heute geht es um das Thema Schultersteife, aka Frozen Shoulder. Was das ist, wie die Prognose aussieht und was man tun kann, darüber wollen wir sprechen. Seid gespannt. Jörg, du als Arzt, mach du doch mal den Aufschlag. Was ist das denn eigentlich? Was ist denn damit gemeint?
Bei der Schultersteife geht es um eine Entzündung der Kapsel. Die Kapsel ist wie so eine Gelenkmanschette beim Auto, die sich um jedes Gelenk rumzieht. Die entzündet sich und dann zieht die sich so ein bisschen zusammen und dann wird natürlich so ein Gelenk steif und kann sich kaum noch bewegen. Und das Fiese bei der Frozen Shoulder ist, dass es auch ziemlich wehtut, dieser Entsteifungsprozess. Eine ausgesprochen schmerzhafte Geschichte. Ich merke, also ich habe ständig Schulterschmerzen. Ich weiß gar nicht genau, wie ich liegen und mich bewegen soll. Ich muss unfassbar vorsichtig sein. Irgendwelche unbewussten Bewegungen mal eben schnell nach dem Schlüssel gegriffen können, total reinziehen. Und ich merke, wie die Schulter immer steifer, immer weniger Bewegung hat.
Mhm. Weiß man, woher das kommt?
Eigentlich nicht wirklich. Man hat tolle Untersuchungen über bestimmte entzündliche Vorgänge, die auftreten. Aber dass man kann Studien darüber machen, welche Zusammenhänge gibt es. Das hat sogar was mit Depression oder Diabetes oder anderen Zusammenhänge, die man hergestellt hat. Aber man kann nicht belegen, dass das eine wirklich zum anderen führt. Man kann nur belegen, da scheint es Zusammenhänge zu geben. Aber das Ding kommt. Und wir können auch offenbar Zusammenhänge herstellen mit jemand, der sportlich ist oder bestimmte Haltungsdefizite hat oder die Schulterblatt ist muskulär nicht gut angebunden. Da gibt es ganz viele Punkte, die man sieht. Aber den Beleg, dass man sagen kann, wenn das und das ist, dann kriegst du eine Frozen Shoulder, kriegen wir nicht hin.
Mhm. Okay. Der berühmte Unterschied zwischen Kausalität und Korrelation.
So sieht's aus.
Klugscheißer auf. Ihr dürft wieder.
Jörg, du hast gerade gesagt, das Ding kommt und ich habe direkt in meinem Kopf weiter gesagt, das Ding geht. Martha, wie kannst du denn dazu beitragen als Physiotherapeutin, dass das Ding geht?
So gut wie gar nicht.
So gut wie gar nicht.
Okay. So gucken und Händchen halten und sagen, es tut mir echt leid.
Oh Mann, ey.
Nee, es ist einfach ein super frustrierendes Krankheitsbild. Es hat verschiedene Behandlungsphasen und es gibt zum Beispiel eine Behandlungsphase, in der ist die Schulter gar nicht mehr so schmerzhaft, aber halt immer noch eingeschränkt und irgendwann ein bisschen wie von Zauberhand löst sie es dann halt auch wieder auf und sie ist wieder beweglich. Und natürlich kann man in der Zwischenzeit schon schmerzlindernd arbeiten und man kann versuchen, das Maß an Bewegung, was noch vorhanden ist, zu erhalten. Man kann versuchen, Sekundärschäden möglichst eingegrenzt zu halten, die durch die Bewegungsminderung entstehen, wie muskuläre Defizite, weitere Haltungsschäden und so weiter. Das kann man schon alles machen. Und man kann auch den Teil von Ursache, der irgendwo in der Haltung und in der Bewegung der Schulter liegt, der vielleicht schon vorher da war und der vielleicht mit dazu beigetragen hat, dass das Krankheitsbild entsteht, den kann man natürlich versuchen zu behandeln, aber das ist in dem Zeitraum, in dem die Krankheit dann schon da ist, einfach auch super schwierig, weil sie halt schlecht beweglich ist. Mhm. Insofern ist es ein bisschen undankbar. Punkt.
Punkt. Das klingt fast schon wie so ein Endpunkt für diese Folge nach dem Motto, nein. Ja, Schultersteife, wir wissen nicht, woher es kommt und das ist eine Einsteifung und das tut eben weh und das kommt und geht auch wieder und wir können eigentlich nicht viel machen.
Nee, gar nicht.
Frustrierend.
Nee, ich bin ja ein Terrier-Therapeut, das heißt, ich gebe ja wirklich ganz, ganz spät immer erst auf und habe da auch immer Lust, das zu behandeln, aber es ist nicht so wie bei anderen Krankheitsbildern der Schulter von mir aus auch, wo man relativ klar sagen kann, wir machen jetzt das und dann dauert das irgendwie 1-2 Wochen und dann wird es schon diesen und jenen Erfolg geben und dann machen wir jenes und dann dauert es nochmal 2 Wochen und dann wird es so sein. Das ist bei der Frozen Shoulder oft nicht so. Was wir natürlich nicht wissen, ist, wie würde sich das Krankheitsbild entwickeln, wenn wir nichts machen würden. Ja, also der Vergleich ist natürlich für uns aus unserer Perspektive schwer zu ziehen, Und ich wüsste auch nicht, weißt du, ob es da Untersuchungen zu gibt, wie sich die Frozen Shoulder entwickelt mit und ohne Physiotherapie?
Lass mich kurz in meine Unterlagen schauen. Soweit ich nämlich weiß, also ich habe mir eine Metastudie reingezogen vor dieser Folge. Nicht nur eine, aber eine habe ich mir, bei einer habe ich mir Notizen gemacht, ausreichend. Und nein, also es gibt keine Vergleiche zu Placebo-Behandlung. Das heißt, also wir wissen tatsächlich nicht, ob dieser natürliche Verlauf, der bei der Frozen Shoulder immer so betitelt wird, ob dieser wirklich so stattfindet.
So, das macht es halt dann so ein bisschen schwierig. Klinisch beobachten können wir, also in der Praxis beobachten können wir natürlich schon, dass gerade in der Schmerzphase des Krankheitsbildes die Physiotherapie oft als sehr angenehm empfunden wird und es den Leuten erstmal deutlich besser geht. Und dann kommt es aber auch nach einiger Zeit wieder zurück, der Schmerz. Das heißt, man muss dann da dranbleiben. Und das alles heißt aber nicht, dass es keinen Sinn macht. Ja, oder ich da irgendwie stehe und sage, ja gut, was soll ich jetzt tun?
Ja, Jörg, was macht denn Sinn, gerade in der frühen Phase?
Das ist total schwierig. Es gibt unfassbar viele Studien, die sich damit beschäftigen, dass ob wirkt Akupunktur und wie ist das mit Medikamenten und wie ist das mit Cortison und kann man es operieren und. Und du hast natürlich schon recht, man muss darauf achten, was wird denn miteinander verglichen. Unser Vergleich mit Placebo-Behandlung ist natürlich immer total wichtig, weil natürlich jegliche Form von menschlicher Zuwendung führt immer erstmal dazu, dass du dich besser fühlst. Das ist fast immer so. Und von daher gesehen muss man sehr gut aufpassen, dass man das alleine, irgendeine Maßnahme alleine darüber schon wirkt. Was so zu sein scheint, ist, dass Cortison-Infiltrationen durchaus ihren Sinn machen. Da gibt es ein, zwei Studien dazu, die das belegen, die das auch im Vergleich gemacht haben mit zur Physiotherapie, sodass mehrere wiederholte Infiltrationen scheinen einen moderaten Effekt zu haben. Das muss man aber sagen, damit wir haben diese Krankheit nicht im Griff. Die ist vielleicht, hat einen Zyklus von 6 Wochen, die hat vielleicht einen Zyklus von 2. Ich habe auch mal irgendwo gelesen, jemand, der 3 Jahre hat.
3 Jahre?
Richtig genervt.
Oh, ja. Das ist einfach auch ein Krankheitsbild, was so einschränkend im Alltag ist. Also mir tun die Leute auch wirklich leid.
Ja, also vor allem ist es natürlich richtig übel in der Schmerzphase, bei der Phase der Einsteifung. Wenn das Ding dann steif ist, dann hast du nicht so große Schmerzen, ja, dann kann man auch beginnen, etwas mehr zu machen. Und dann super befriedigend für alle, für den Patienten, für die Therapeuten, ist natürlich die Frage, wenn sich es wieder auflöst. Ja. Aber wir haben hier ein Krankheitsbild, das haben wir nicht im Griff. Kontrollverlust der Medizin.
Und ich glaube, Entschuldigung.
Wir fliegen zum Mond oder wir bauen große Flughäfen. Tun wir beides nicht.
Was? Wir waren nicht auf dem Mond? Das ist ja mein liebstes Argument, wenn irgendwas nicht funktioniert im Leben. Ja, dann sage ich immer, was? Ey, das kann überhaupt nicht sein. Wir fliegen auf den Mond. Als mein letztes Auto schlimm eingerostete Schlösser hatte, sodass ich sei gegebenenfalls den ein oder anderen Tag durch den Kofferraum eingestiegen. Die Schlösser so eingerostet waren. Da gab es Riesenprobleme im Schlössertausch. Und da habe ich irgendwie immer gesagt, hey, wir fliegen auf den Mond, aber wir kriegen am Citroën C1 die Schlösser nicht gewechselt.
Habt ihr ja dann.
Ja, dann ja.
Ja, aber es gibt eben Krankheitsbilder, die kriegst du nicht in den Griff. So, da stirbst du jetzt nicht dran. Das Ding, und das ist die gute Botschaft, das heilt folgenlos aus. Man muss jetzt keine Angst haben, dass man einen größeren Schaden davon behält. Auch keinen kleineren. Es gibt keine Untersuchung zu, dass man sagt, nach Frozen Shouldern gibt es eine nachhaltige Schädigung der Schulter. Ich habe sicherlich mir in der Zeit ganz blödsinnige Bewegungsmuster angeknubbelt, auf die ich gucken muss. Und diese Bewegungsmuster, weil ich vielleicht krummer gehe und so weiter, führen zu Überlastung im Nacken und in anderen Bereichen. Ja, aber ich habe keinen Schaden im Sinne einer Arthrose oder irgend sowas.
Ich glaube ja, dass wenn man sich das klar macht, dann ist die Behandlung zumindest mal aus der Therapeutensicht leichter durchzuführen, weil man nicht so sehr wartet auf den Erfolg der Behandlung, sondern weil man sich irgendwie völlig klar macht, das Ziel ist hier ein anderes, das Ziel ist hier ein Begleiten des Verlaufes und möglichst in Grenzen halten von Folgeschäden und sobald es einen Ansatz gibt von es löst sich wieder auf, auch ein Wiederentwickeln von physiologischen Haltungs- und Bewegungsmustern. Ich glaube, das ist, wenn man dieses Ziel im Kopf so ein bisschen verlegt, dann wird es etwas leichter, zumindest mal aus der Therapeutensicht. Was mich völlig...
Ich würde gerne an dieser Stelle, vergiss deinen Gedanken nicht, aber ich würde... Du hast jetzt die Therapeutensicht, ich würde jetzt gerne einmal die ärztliche Sicht und die Patientensicht noch mit reinbringen.
Da bin ich raus, ich bin ja weder das eine noch das andere.
Wie gut, dass ich da bin.
Aber wer von beiden bist du?
Jetzt bin ich erstmal der Orthopäde. Der Orthopäde muss natürlich im Blick haben, wo läuft uns hier irgendwas aus dem Ruder. Also natürlich gibt es Möglichkeiten über eine Eigenblutbehandlung, über Stoßwelle. Es gibt Studien über Ultraschallbehandlung.
Diese Hydrodilatation finde ich auch spannend.
Es geht letztendlich bis hin zur operativen versucht, die Schulter frei zu kriegen. Es gibt schon noch eine ganze Menge.
Du meinst Narkosenmobilisation und sowas?
Genau. Ja. Genau. Da kann auch mal was brechen.
Ach, was? Komm jetzt.
Nein.
Doch?
Nein.
Ach, klar.
Nein.
Ja, natürlich.
Es passieren doch keine Fehler.
Nein, aber du, das
Simon,
war...
Simon, glaubst du das jetzt wirklich nicht?
Nein, doch, natürlich glaube ich das, aber ich finde es gruselig.
Ich finde Narkosenmobilisation immer gruselig.
Aber das ist genau die erklären, Angst des Operateurs. Ist? Also
oh, sag mal,
du bist dann, der Patient ist ja muskulär entspannt und du fängst jetzt an und dann fängt das auch, dann
Simons
kracht das auch.
Simons Gesichtsausdruck ist ein Traum.
In deinen Händen, das kracht und du hast wirklich Angst. Du überlegst dann, wie alt ist der Patient, wie gut sind die Knochen und so und du kannst wirklich... schweren Schaden. Also
kannst du mal kurz erklären für unsere Zuhörer, was eine Narkosemobilisation ist?
Naja, wenn du jetzt dieses, das kennt ja jeder, wenn eine Schraube fest ist und du mit Dampf rangehst, ja, hier hast du ein Gelenk, was irgendwie wie eingerostet ist und du gehst da ran. So, und es kann eben gut sein, dass dann genau diese Verklebung in der Kapsel sich lösen und du hast ein schön bewegliches Gelenk. Es kann aber sein, dass du irgendwo in den Knorpel reinhebelst. Es kann sein, dass wirklich auch ein Knochen bricht. Wenn du... Also ja, so von da gesehen, so eine Narkosemobilisation ist immer eine Möglichkeit, aber du musst eben das im Kontext gut überlegen, ob es an dieser Stelle wirklich von allen Varianten gerade die beste für einen Patienten ist.
Wo wir gerade dabei sind, über diese Maßnahmen zu sprechen, kannst du kurz erklären, was eine Hydrodilatation ist? Das finde ich nämlich auch unfassbar spannend.
Nee.
Okay, ich hatte da was drüber gelesen, das ist wohl ein relativ neuer Ansatz.
Ja.
Hattest du es gelesen, Simon?
Ja, aber also nur als Begriff und habe mich dann nicht vertieft, welche Methode genau dahinter steckt, also wie man das macht.
Okay, weil
also
letztendlich
ist es ja eben eine Infiltration mit eben Flüssigkeit, die eben die Gelenkkapsel eben strafft.
So habe ich es auch verstanden, von innen.
Ja, genau.
Ja. Ja, gut, man pustet sie quasi auf mit Wasser.
Aber das ist ja Teil des, kennst jetzt nicht unseren Begriff Hydrodilatation, das ist ja Teil des arthroskopischen Vorgehens.
Ach echt?
Ja, klar. Also wenn du
so nach dem Motto Gelenkspülung.
Ja.
Ach.
So, und du musst ja dann, du trittst ja ein in die Gelenkkapsel und füllst das Gelenk mit Wasser auf.
Moment,
ja,
aber mal, stimmt das? Eine Gelenkspülung ist doch nicht dasselbe wie eine Hydrodilatation. Also eine Dilatation,
nein,
da geht es ja um das Aufweiten.
Ja, das machst du in der Regel auch ohne Endoskopie.
Ja.
Aber letzten Endes diesen Effekt, ja, bloß du bist natürlich auch in einem System, ja, ist deine, die Stelle, wo du in die Kapsel eintrittst, ist das dicht, ja, und.
Okay, wir hörten uns jetzt hier einen weg jetzt.
Ich habe noch eine Methode gefunden, die scheint auch relativ neu zu sein. Das ist so ein, ich glaube, das nannte sich Microneedling.
Mhm. Ich dachte, das sei was du weißt schon, Vampirlifting-Dingens auf der Haut. Ist das nicht was für die Schönheit?
So habe ich es mir auch vorgestellt, ne? Also so kleine Minischnitte mit einem Skalpell, das eben super, super scharf ist und ganz fein ist. Und genauso wird es wohl auch gemacht. Also da werden also Minischnitte gesetzt in der Kapsel und das soll eben die Regeneration fördern, dadurch, dass die Heilung eben stärker angeregt wird.
Jetzt wüsste ich aber wirklich gerne, ob das dasselbe Wirkprinzip ist, wie das, was man aus ästhetischen Gründen in der Haut macht. Wüsste ich jetzt wirklich gerne.
Wen können wir da fragen?
Wir hätten da
die
Hautärztin unseres Vertrauens, werden wir mal fragen.
Du bist, im weitesten Sinne ist es der gleiche Effekt. Du kennst das ja auch vom Mikroneedling im Bereich von Arthrose. Im Gelenk, wo das arthroskopisch gemacht wird. Microfracture, bisschen, ja, so
Moment die mal, Microneedling oder Microfracture? Also jetzt, eben wird's wild.
Du hast verschiedene, du kannst das in dem, im Gelenk mit der Nadel machen. Du kannst es aber auch mit Skalpell machen und dann die Traumata etwas größer setzen. Aber letzten Endes gehst du immer wieder hin, dass du so Regenerationsprozesse versuchst zu stimulieren. So, aber also, da man jetzt nicht von vornherein sagt, das ist die Leib- und Magenmethode, mit der man kann, man merkt man schon, dass es unter den 1000 Möglichkeiten, die es gibt, so ein Akt der Hilflosigkeit zu gucken, wo kriege ich da was, ne? Und wie immer, wenn du danach Effekte hast und du machst das jetzt als Operateur und hast viele zufriedene Patienten, ist aber immer die Frage, mit welchen anderen Verfahren oder ja, hättest du den gleichen Effekt gehabt? Ist wirklich ja, dieses Verfahren
super schwierig.
Der
und kommen die nicht zufrieden sind, wieder und sagen es dir? Auch die Frage.
Und tatsächlich muss man jetzt einfach für die Hörer auch mal sagen, wir sind gerade abgedriftet in ein Gespräch, weil wir es interessant finden ja. selbst und einfach spannend, welche Methoden es so gibt. Aber wenn wir uns die Leitlinien angucken, dann ist also keine dieser Methoden wirklich also die erste Methode, die ja. man ziehen sollte. Und die aktuelle verfügbare Literatur deutet darauf hin, dass weiterhin eben anzunehmen ist, dass die Frozen Shoulder eben einen natürlichen Verlauf hat, bei dem wir eben begleiten können, wie du richtig gesagt hast, und ansonsten nicht viel mehr tun können als warten und den Patienten aufklären. Übrigens auch, und das ist eine bittere Sache, du hast ja gesagt, Prognose super, weil eigentlich hält das Ding eben irgendwann dann doch aus. Frustrierend könnte sein, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die andere Schulter auch sich meldet.
I know.
Ja.
Ja.
Was sich mir nicht so richtig erklärt, weil ich habe eine ganz interessante Hypothese gefunden zur Entstehung der Frozen Shoulder, die behauptet, dass es denkbar wäre, dass das daher kommt, dass die Schulter vorher nicht in ihrem eigentlich vorhandenen Bewegungsausmaß genutzt wurde und es dadurch zu einer Sauerstoffunterversorgung der Muskulatur kommt. Und sie sich deshalb einschränkt. Quasi wie so ein evolutionärer Prozess. Wenn du deine Arme nur noch bis 90 Grad hebst, oder unter 90 Grad, um an den Laptop zu kommen, dann wirst du sie langfristig auch nur noch bis zum Laptop heben
aber
können.
Use it or lose it. Aber wir haben ja ein Problem der Kapsel, nicht der Muskeln.
Oh.
Ja.
Ja.
Ich wollte nochmal auf den Blick des Patienten kommen. Also du hast ja gesagt, aus Sicht des Therapeuten, dann bin ich entspannt, ich weiß, was ich machen kann, ich kann begleiten, aber ich kriege das hier nicht weggezaubert. Ne? Wenn man sagen, der Orthopäde muss einfach immer nochmal gucken, wie sieht das Gesamtsystem aus, wie geht's dem Patienten, wie viel muss man Schmerztherapie machen, wie ist er beruflich eingetaktet, gibt's vielleicht nochmal andere Therapieangebote, wo man dann schon gut aufklären muss, welche Wahrscheinlichkeiten haben die, aber vielleicht sagt ein Patient, nee, ich bin so unzufrieden, ich nutze jetzt alles, auch wenn ich nur 20% Erfolg habe. Die Sicht des Patienten, glaube ich, ist was wir unbewusst, unausgesprochen sofort mit antizipieren. Aber ich glaube, das ist nochmal total wichtig, weil Teil unseres therapeutischen Handelns ist die Edukation. Also an dieser Stelle ist es total wichtig, aufzuklären, was ist das für ein Krankheitsbild? Ja. Also das heißt, der Hausarzt hat schon 3 Spritzen gesetzt und das hat nicht geholfen, Klammer auf, der hat doch keine Ahnung, Klammer zu. Nein. Ja, also alleine ein Verständnis dafür zu kriegen, was ist das für ein Krankheitsbild, das ist nicht schnell wegzuzaubern. Das liegt auch nicht an dir, Patient. Das ist nicht so, dass du zu wenig machst oder dass du beim falschen Arzt warst. Wir können jetzt gucken, welche Möglichkeiten haben wir, aber das wird seine Zeit brauchen. Und letzten Endes, da musst du dich drauf einstellen.
Ja.
Ja. Und wir können dich dabei begleiten. Und wir haben verschiedene Sachen, wie wir unterstützen können. Und das ist ein ganz wesentlicher Teil, auch für den Patienten, sein Erleben dieser Krankheit zu verändern. Weil mit dieser Perspektive, sie ist nicht gefährlich, es wird nichts übrig bleiben, das dauert jetzt aber so seine Zeit, kannst du anders damit umgehen. So passiert uns das ja, wir sind genervt, was soll der Mist jetzt? Jetzt plötzlich meine Schulter, ja, das war doch bloß nur das IKEA-Regal und das kann doch nicht sein. So, und dann muddelst du dich erstmal 1-2 Tage da durch und vielleicht auch 1-2 Wochen mit Ibuprofen, dann sagst du, geh ich doch mal zum Hausarzt und dann sagt der, geh mal zum Orthopäden. So, also es nervt dich, du musst irgendwelche Termine machen, du gehst dahin, du suchst einen Parkplatz, du sitzt in einem vollen Wartezimmer, willst es einfach schnell weghaben und in dem Kontext dann zu verstehen, was ist das? Und oh, ist doch eine größere Sache, aber das muss ich jetzt irgendwie in mein Leben integrieren, ist für uns als Therapeuten physiotherapeutisch, orthopädisch ein wichtiger Part.
Und dann vielleicht noch einen letzten Part eben für die Zuhörer, für die Patienten und vor allem die in Anführungszeichen werdenden Patienten. Wir wissen ja nicht.
Die es noch nicht wissen.
Wir wissen ja nicht, woher das kommt, aber wir kennen Risikofaktoren und die kann man ja eben therapeutisch auch behandeln. Also da kann man ja auch hinterher sein. Diabetes hatten wir schon genannt, vorherige Schulterverletzungen, Operationen, längere Immobilisation der Schulter, medizinische Bedingungen wie beispielsweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schilddrüsenerkrankungen, Autoimmunerkrankungen. All das sollte man eben noch weitestgehend möglich abklären und behandeln. Und use it or lose it, du hast es auch reingebracht. Ja. Sicherlich wird es nicht schaden, die Schulter im vollen Bewegungsausmaß auch eben zu beüben.
Genau, und ich möchte das nochmal im Detail nachkommunizieren, was da der Mechanismus ist, der angenommen wird, nämlich, dass es eine zerebrale Einschränkung ist. Also im Sinne von, wenn ich ein Gelenk in einem bestimmten Ausmaß bewege, dann gibt es ja eine Feedbackschleife an mein Gehirn, dass das das Bewegungsausmaß ist, was ich maximal nutze. Und das ist dann eben auch ein Stück weit das, was zur Verfügung gestellt wird von den Geweben, die in dem Gelenk sind. Und das geht natürlich über die Muskulatur hinaus. Und wenn ich nicht alles nutze, dann wird eben irgendwann auch nicht mehr alles zur Verfügung gestellt. Das ist der Mechanismus, der dahinter liegt. Das mit der Hypoxie, das betrifft wohl auch nicht nur die Muskulatur, sondern auch das gesamte Gelenk. Alle Bindegewebe, die da so mit drin beteiligt sind. Ich würde gerne noch, können wir unseren Zuhörern noch mitgeben, woran sie erkennen, dass sich eine Frozen Shoulder anbahnt und nicht ein anderes Problem der Schulter vorhanden ist? Also zum Beispiel eine Sehnenreizung oder ein Einklemmungsphänomen oder irgendwie sowas?
Ich glaube, als Laie
kaum zu erkennen.
Kannst du das nicht. Also die Schulter ist ein hochkomplexes Organ. Wir haben eine relativ komplexe Anatomie dort. Ja. Die Gelenkfläche ist vom Schulterblatt, wo der Oberarmkopf dran hängt, relativ klein. Das heißt, der ganze Kram wird durch Gelenklippe, Kapsel, vor allem aber so einer fetten Muskelmanschette mit vielen einzelnen Muskeln, die alle irgendwo ansetzen und dann ihren Ursprung und Ansatz haben, unterschiedliche Nerven. Also du musst dich schon ein bisschen auskennen. Und um diese einzelnen Strukturen zu testen, man kann jeden einzelnen Muskel durchtesten, aber dazu musst du dann den Arm in bestimmte Positionen bringen und dem Patienten sagen, jetzt drück mal hier oder halt mal dort. Und dann kriegst du durch eine gute körperliche Untersuchung schon Rückmeldungen, was könnte das Problem sein. Ja, und wir haben von Arthrose, also Verschleiß, dann haben wir häufig Schleimbeutelentzündungen. Wir haben da oben 2, 3 Schleimbeutel, die unter dem Schulterdach, das ist so ein Knochenvorsprung, der über dem Schulterlicht liegen, aber auch weiter vorne gibt es einen Schleimbeutel. Dann haben wir aus dem Oberarm, Bizeps, der läuft da oben auch noch über die Schulter und stabilisiert und sichert die Schulter nach vorne ein Stück. Da gibt es schon einiges durch zu untersuchen und das alles mündet in Schopfschulter. Ja? Und von daher sehen, das ist, auch wenn du vom Fach bist, hast du Ahnung, ja, aber stimmt. Du kannst dich nicht selber durchtesten. Also um wirklich diese komplexe Anatomie durchzutesten und zu sagen, so, wo stehen wir denn? Nee, kannst du nicht.
Kann man denn final durch klinische Tests, die man einfach am Patienten durchführt, sagen, das ist eine Frozen Shoulder oder braucht es da vielleicht eben zur Bestätigung definitiv dann auch ein MRT?
Naja, das ist ja das Leiden des Arztes, dass Patienten ganz häufig ein gutes Körperempfinden haben und in der Frühphase einer Erkrankung kommen und dann meinetwegen Rheuma. Und der Hausarzt macht mal so einen Labortest, da kommt nichts bei rum, ja. Und sagt, nee, wahrscheinlich Verschleiß. Und dann sagt er, ja, aber das fühlt sich anders an. Und dann geht das immer weiter über die Jahre. Ja. Dann gehst du zum Rheumatologen, der macht eine Blutuntersuchung, sagt, alles in Ordnung, keine Entzündungsparameter. Und 3, 4 Jahre später schlagen dann die Laborergebnisse an. Ja, bist du aber beim 5. Arzt und sagst, Mensch, das ist jetzt einer, der mich endlich erkannt hat. Dabei ist aber eigentlich die Krankheit in der Summe irgendwie immer aussagekräftiger, prägnanter geworden. Und irgendwann ist es dann eben auch einfach, das zu erkennen.
Dann ist das Bild.
Also, wenn jetzt eine Frozen Shoulder wie im Lehrbuch hast, mit diesen Einsteifungen, also wenn es wirklich, dann ist das schon relativ klar. Ja, dann kann man schon, da es ja eine, Diagnose auf Kapselebene ist, kann ich das nicht beweisen, aber ich kann eine sehr hohe Vermutung haben, zu sagen, das wird so sein.
Durch eine körperliche Untersuchung.
Durch eine körperliche Untersuchung. In den Frühphasen kann das schwierig sein, das zu erkennen, ja? Wo man dann als Therapeut auch sagt, geh mal mit. Und es ist auf der anderen Seite so, jetzt könnte man sagen, ist doch easy, wenn ich im Kernspinnen diese Kapselentzündung sehe, dann ist doch alles klar. Ja, nicht jede Kapselentzündung ist auch eine Frozen Shoulder. Also darum ist es schnell, dass man jemanden stigmatisiert, indem man sagt, oh, da im Kernspinn sieht man einen kleinen entzündlichen Prozess. Und das ist ja dann auch so schwurbelig. Da steht ja da nicht drin ein Vollbild einer Kapselentzündung im Sinne von, sondern ja, die vorderen Anteile der Kapsel sind etwas entzündet. Ja, was heißt denn das jetzt? Ist das jetzt Frozen Shoulder oder nicht? Also auch hier Ausbildung ist hilfreich und da es ist nicht schwarz-weiß, so schnell geht's nicht.
Jürt?
Du wolltest gerade noch was sagen.
Ich hatte deine Frage. Also wir hatten dieselbe Frage im Kopf.
Na gut. Okay.
Das liegt ja daran, dass wir so viel Zeit miteinander verbringen. Deshalb haben wir ständig dieselben Fragen.
Synchronisierte Gehirne.
Großartig.
Alles klar, dann lasst mich das doch mal zusammenfassen. Frozen Shoulder, ein fieses Bild, weil Patienten also wirklich eingeschränkt sind dadurch und weil wir als Therapeuten, als Behandler auch in unseren Möglichkeiten recht eingeschränkt sind. Gute Nachricht ist, Prognose ist eigentlich positiv, dauert seine Zeit, aber geht eben wieder weg. Sicherlich hilft es eben, medizinisch begleitet zu werden und wenn wirklich was anbrennt, dann sollte eben da auch jemand im Hintergrund sein, der dafür sorgt, dass das eben nicht passiert. Gute Nachricht, wie gesagt, es geht wieder weg, also einfach ein bisschen Geduld bei dem Ganzen haben und Verständnis für den eigenen Körper entwickeln.
Sehr gut.
Supi.
Was machen wir das nächste Mal?
Wir sprechen über das Joggen.
Oh, geil.
Ja, weiß ich nicht.
Okay, wir Guck werden mal. Sehen.
Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Quellen und weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Uns und unsere Praxis, die Bewegungsgrade, findet ihr im Netz oder auch auf Instagram oder Facebook. Habt ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen? Dann schreibt uns eine E-Mail an podcast@bewegungsgrade.de.